Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute soll es nach dem Newsblock und der Frage der Woche um das Thema Wetterphänomene gehen. Da gibt es nämlich so verschiedenste Sachen, die alle eins gemeinsam haben. Sie alle beeinflussen das Klima und verändern sich auch mit diesem. Aber bevor es damit losgeht, hört ihr zuerst, wie immer, den Newsblock.
Waldaufforstung wäre die effektivste Maßnahme gegen den Klimawandel. Eine neue Studie von Forschern aus Zürich zeigt, dass auf der Welt noch Platz für 900 Millionen Hektar Wald wären. Laut den Forschern könnte durch die Aufforstung des Waldes ca. 2/3 der vom Menschen verursachten CO2-Emissionen aufgenommen werden. Die Berechnungen ergaben, dass auf der Erde momentan 4,4 Milliarden Hektar Wald vorhanden sein könnten. Aktuell sind es aber nur 2,8 Milliarden. Das ist eine Differenz von 1,6 Milliarden Hektar. Am Ende werden von den 1,6 Milliarden Hektar 0,9 Milliarden Fläche nicht vom Menschen genutzt und könnten aufgeforstet werden. Diese 900 Millionen Hektar Wald entsprechen der Größe der USA. Wenn die neuen Wälder herangewachsen sind, so könnten damit 205 Milliarden Tonnen Kohlenstoff gespeichert werden. Das wären ca. 2/3 der 300 Milliarden Tonnen Kohlenstoff, die bisher von den Menschen verursacht in die Atmosphäre gelangten. Russland, USA und Kanada wären die Top 3 Länder, die den meisten Platz zur Aufforstung hätten.
Für diese Folge haben wir noch mit dem Klimaforscher Mujib Latif gesprochen. Ihn fragten wir auch, ob denn Aufforstungsmaßnahmen wirklich die Lösung für unsere Klimaproblematik sind.
Also Aufforstung ist eine Möglichkeit, aber kann nicht die einzige Möglichkeit sein. Also das Potenzial, das in dieser Studie da angegeben wird, das wird so nicht nutzbar sein. Und wir selbst haben ja in Kiel ein Wiesenprogramm, das von meinem Kollegen Andreas Uschitz geleitet wird. Das zeigt, dass Aufforstung also nur eine Maßnahme von mehreren sein kann. Also mit Aufforstung allein wird man das nicht erreichen können.
Neuer Hitzerekord in Alaska. Im Süden des US-Bundesstaats Alaska wurden Temperaturen von 32,2 Grad gemessen. Das ist der höchste Wert seit der Wetteraufzeichnung 1952. Außerdem sind die Niederschläge in Alaska auf einem Rekordtief und es kam zu Lauffeuern. Auch in den arktischen Regionen von Alaska wurden im Frühjahr ungewohnt hohe Temperaturen gemessen. WissenschaftlerInnen gehen aufgrund der aktuellen Ereignisse davon aus, dass die Klimaerwärmung in Alaska sehr viel schneller voranschreitet als im weltweiten Durchschnitt. Mehr Klimanotstand. Immer mehr Städte und Gemeinden rufen den Klimanotstand aus. Zuletzt auch größere Städte wie Düsseldorf und Köln. Düsseldorf hat sich dabei das Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu sein. Anders als in Düsseldorf wurde in Köln der Klimanotstand mit großer Mehrheit angenommen. Nach dem Ausrufen des Klimanotstandes müssen nun auch Taten folgen. Entwicklungsminister Müller will den Regenwald schützen und reist nach Brasilien. Der CSU-Politiker traf sich mit dem brasilianischen Umweltminister Ricardo Salles. Beide betonten zwar, dass es ein interessantes und gutes Gespräch war und dass man sich einig sah, dass die illegalen Praktiken zur Abholzung des Regenwaldes bekämpft werden müssten, aber konkrete Maßnahmen wurden nicht beschlossen. Immerhin gab Umweltminister Salles Entwicklungsminister Müller ein klares Bekenntnis zum Pariser Klimaabkommen. Dies war nach den neuen Präsidenten in Brasilien nicht mehr so klar. Von der Leyen sieht Klimaneutralität als Hauptziel an. Die neue EU-Kommissionspräsidentin sagte, wir alle wissen, dass die Uhr tickt. Sie forderte mehr Ehrgeiz und will Europa 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt machen. Zudem kündigte sie einen Green Deal für Europa in ihren ersten 100 Tagen im Amt an.
Dass der Klimaschutz in der politischen Debatte an Bedeutung gewinnt, sieht auch Mujib Latif positiv. Wir haben nachgefragt, wie genau er die momentane politische Situation einschätzt, jetzt auf den Klimaschutz bezogen.
Alle bekräftigen, also alle Politikerinnen und Politiker bekräftigen, wie wichtig es ist, Klimaschutz zu betreiben. Aber wenn man sich dann die realen Zahlen anguckt, den Ausstoß von Treibhausgasen, werden dann weltweit immer weiter zu. Und auch bei uns in Deutschland, ich meine, man hat zwar jetzt durch den Druck auch von Fridays for Future so ein Klimakabinett eingerichtet, aber das trifft sich und vertagt sich dann. Und bisher ist auch noch nichts Konkretes dabei rumgekommen.
Trotzdem wird zu wenig gehandelt. Gibt es außerdem noch weitere Punkte, die in der politischen Debatte zu kurz kommen?
Ja, die gibt es, aber es gibt einen Punkt, der viel zu viel Beachtung findet, und das sind die Klimaskeptiker. Weil in der Wissenschaft wird das Thema auf der Wissenschaft diskutiert, das Ding ist abgehakt. Ja? Und trotzdem haben diese Skeptiker eine unheimliche Aufmerksamkeit in den Medien, ne, die ihnen überhaupt nicht zukommt. Ne? Und insofern glaube ich, müsste man hier auch nochmal im Bereich der Klimakommunikation besser werden. Ne? Das ist das eine. Und was kommt zu kurz? Ich glaube, was zu kurz kommt, ist einfach, dass wirklich viel mehr auf dem Spiel steht, als die Menschen denken. Ja, also Leute denken immer an Klima, ja, ist auch richtig, das Klima ändert sich, mehr Wetterextreme geben, all diese Geschichten, Meeresspiegel steigen, aber was man dann vergisst, ist, dass viele Bereiche auf der Erde unbewohnbar werden. Das ist tatsächlich so, die werden unbewohnbar. Es wird einen unheimlichen Migrationsdruck geben und natürlich wird sich die Sicherheitslage auf der Welt auch komplett verändern. Ne? Und am Ende des Tages, im Fall eines ungebremsten Klimawandels, würde tatsächlich die Welt im Chaos versinken.
Dass Skeptiker so viel Beachtung bekommen, ist wirklich auffällig. Aber warum leugnen immer noch so viele Menschen den Klimawandel? Die wissenschaftlichen Fakten liegen doch klar auf dem Tisch.
Ja, das hat verschiedene Gründe. Also zum einen ist das Thema immer noch ziemlich abstrakt. Ja, also wir haben zwar inzwischen beim CO2 einen absoluten Höchststand, was den Gehalt angeht in der Luft. Also es hat noch nie so viel CO2 in der Luft gegeben, weil es Menschen auf diesem Planeten gibt. Aber wir merken es nicht. Ne? Wenn sich der Himmel so bräunlich einfärben würde, dann denke ich, würden wir sofort reagieren. Ne? Aber das passiert eben nicht. Also wir biegen uns in so scheinbarer Sicherheit. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich die Bequemlichkeit. Ne? Es gibt ja so ein bisschen so eine Entkopplung von Ursache und Wirkung. Das heißt also, jetzt in der Generation, die werden es richtig spüren. Ja? Und die Leute heute spüren es noch nicht richtig. Und insofern ist der Verursacher sozusagen das im Moment nicht der Hauptleidtragende. Ne? Und das Dritte sind einfach die neuen Medien. Ich meine, sie können jeden Mist über die sozialen Netzwerke verbreiten und finden Follower. Ne? Und da hat das in so einer Welt, hat es die Wissenschaft schwer, noch gehört zu finden.
Und wie geht Mujib Latif mit Ihnen um? Ich meine, das kann ja ganz schön schwierig sein.
Also ich vermeide es, weil man kann sie nicht überzeugen, die wollen gar nicht überzeugt werden. Ja, das ist, sie sind so ideologisiert, ich meine, gucken Sie sich den amerikanischen Präsidenten an. Ich glaube, die wissen, sie können Donald Trump überzeugen. Ja, der bedient die niederträchtigsten Instinkte, ja, und dem ist die Umwelt völlig egal. Und ich weiß nicht, was jetzt bei uns die Klimaschutz herumtreibt, aber meine Erfahrung ist einfach, sie können mit dem gar nicht argumentieren. Ja. Das ist ja auch bei bestimmten rechten Gruppierungen so, da die brüllen ja nur rum und alles Mist und weg mit den Politikern und Politikern und so weiter. Sie können auch mit denen gar nicht mehr richtig diskutieren. Ja? Und deswegen tue ich das dann auch gar nicht mehr.
Fliegen weiterhin beliebt. Lufthansa und EasyJet haben ihre Buchungszahlen veröffentlicht. Statt weniger Passagiere werden es sogar mehr. Die Lufthansa-Gruppe erwartet für das Jahr 2019 einen Passagierzuwachs von rund 4%. Auch Billigflieger EasyJet erwartet Wachstum und blickt auf 900 Millionen Passagiere im Gesamtjahr. Das einzig Positive ist, dass die Klimaschutzorganisation Atmosphäre 2018 9,5 Millionen Ausgleichszahlungen erhalten hat. Das sind 40% mehr als im Vorjahr. Und im ersten Halbjahr 2019 gab es sogar eine Verdopplung der Zahlungen. Bei Atmosphäre kann man Flüge kompensieren, indem man Geld an die Organisation spendet und diese wiederum finanziert mit dem Geld Klimaprojekte.
Offenbar gibt es also Differenzen zwischen der Art, wie Klimaschutz in der Gesellschaft als wichtig angesehen wird und wie wirklich in Bezug darauf gehandelt wird. Was sagt Mujib Latif dazu?
Ich war aber immer der Meinung und bin es nach wie vor, dass das nur gehen wird, wenn es Druck von unten gibt, wenn also die Gesellschaft das wirklich einfordert. Und insofern bin ich sehr froh darüber, dass es die Bewegung Fridays for Future gibt. Es gibt ja jetzt noch andere Bewegungen. Ich selber bin ja bei Scientists for Future. Ich habe vorgestern Schriftsteller getroffen, Writers for Future, das heißt, es gibt auch Parents for Future und so weiter. Das heißt also, es muss jetzt durch diese Bewegung, die es gibt, muss jetzt genügend Druck aufgebaut werden, damit die Politik dann auch reagiert. Die Lösungen sind da, also das ist nicht die Frage, wir müssen sie nur einsetzen und natürlich dann eben auch gegen bestimmte Interessen vorgehen, weil es kann nicht sein, dass einige wenige davon profitieren, dass die Umwelt zerstört wird.
Und was genau kann jetzt jede und jeder Einzelne für den Klimaschutz tun?
Ja, was kann man selbst tun? Das hängt natürlich ein bisschen vom persönlichen Lebensumfeld ab. Also ich kann nur sagen, was ich mache. Also ich fahre viel mit dem Fahrrad. Das ist gut für die Umwelt, aber auch für den Körper. Ne? Dann versuche ich, soweit es geht, Strom zu sparen. Also ich mache im Haushalt habe ich eine Steckleiste, wo man den Schalter umlegen kann oder weil auch hundertprozentig, dass da kein Strom mehr fließt. Dann natürlich habe ich auch ein Auto und man muss auch ab und zu auch mit dem Auto fahren. Aber ich habe mein persönliches Tempolimit, ich fahre eben nur 100. Man muss ja nicht immer warten, bis gesetzliche Regelungen kommen. Man kann es ja auch selbst praktizieren. Ne? Also insofern sind da die Möglichkeiten vielfältig und dann kann jeder selbst überlegen, was er oder sie tun kann.
Greta war wieder in Deutschland. Greta Thunberg kam am letzten Freitag, den 19. Juli, zur Fridays for Future Demo nach Berlin. Dort hielt sie eine Rede. Es war bereits ihr dritter Deutschlandbesuch. Danach ging es für sie weiter nach Frankreich, wo sie einen Preis bekam und auch wieder eine Rede hielt. Ihre Reise bestreitet sie natürlich mit dem Zug.
Nachdem wir nun Bescheid wissen, was es so alles an Neuigkeiten gibt, stellt sich uns jetzt wieder die Frage der Woche. Falls ihr eine Frage zum Thema Umwelt- und Klimaschutz habt, könnt ihr die uns übrigens gerne jederzeit über Social Media oder über unsere E-Mail-Adresse zukommen lassen und wir werden sie dann in einer der nächsten Folgen beantworten. Hast du dich schon einmal gefragt, ob die Nutzung von Internet und Social Media dem Klima schadet? Nein? Dann ist es wirklich höchste Zeit, dass du es tust, denn die Nutzung verbraucht deutlich mehr Energie und verursacht somit einen höheren CO2-Ausstoß, als man zuerst mal denken mag. Durch die zunehmend intensivere Nutzung von Technik steigen Energieverbrauch und CO2-Ausstoß sogar noch weiter an.
Ein Beispiel. Wenn du dir ein 10-minütiges Video in HD-Qualität auf deinem Smartphone anschaust, verbraucht das etwa so viel Energie, wie ein Herd mit einer Leistung von 2 Kilowatt, der 5 Minuten auf höchster Stufe betrieben wird. Klingt unglaublich. Erst einmal schon. Allerdings muss natürlich nicht nur der geringe Stromverbrauch des Handys berücksichtigt werden, sondern auch die Energie, die bei der Herstellung benötigt wird. Außerdem mit einbezogen wird der Energiebedarf der Netzwerke und Datenzentren zur Speicherung und Auslieferung der Inhalte des Videos in diesem Fall. Was nicht mit eingerechnet wurde, ist der Energieaufwand zur Entsorgung des Smartphones, wenn es nicht mehr genutzt wird. Der derzeitige Trend zum digitalen Überkonsum sei aufgrund der Energiebilanz nicht nachhaltig, halten die Forscher einer Studie fest. Natürlich sollte trotzdem niemandem verboten werden, das Internet zu nutzen. Heutzutage ist es ein fester Bestandteil unseres Alltags, sodass so gut wie niemand mehr darauf verzichten könnte. Was wir aber versuchen können, ist, weniger Stunden im Internet zu verbringen. Auch wenn wir das Klima dadurch alleine nicht retten können, ist es ein Anfang und ein Schritt, den jeder gehen kann.
Es ist wirklich erschreckend, wie viel CO2 wir unbewusst allein durch unsere alltägliche Handynutzung produzieren und damit direkt den Klimawandel beeinflussen. Wie wir ja aber wissen, sind nicht nur wir alle als Einzelne die Mitverursacher des Klimawandels, sondern auch andere Faktoren spielen damit hinein. Deshalb sind Maßnahmen sehr wichtig, die über das, was wir als Einzelne tun können, hinausgehen. Welche hält denn da Herr Latif für notwendig?
Ja, also man wird kurzfristig natürlich die Erderwärmung nicht stoppen können. Ne? Wir haben schon mit einem trägen System zu tun. Insofern werden die Entwicklungen, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, eben auch weitergehen. Und deswegen werden auch Wetterextreme sich weiter häufen. Also ich will einfach mal ein paar Beispiele nennen. Also die Tage, an denen die Temperatur 30 Grad erreicht oder darüber steigt, das sind sogenannte heiße Tage oder Hitzetage. Die haben sich in den letzten Jahrzehnten schon massiv erhöht und das wird eben auch weitergehen. Ja. Das Gleiche gilt für den Anstieg der Meeresspiegel. Also die Meeresspiegel steigen. Im globalen Durchschnitt sind es seit 1900 ungefähr 20 Zentimeter. Und auch das wird weitergehen und das wird sich in den nächsten Jahrzehnten auch noch weiter beschleunigen. Insofern glaube ich, müssen wir auch über Anpassungsmaßnahmen sprechen. Und weil eine bestimmte Entwicklung werden wir gar nicht mehr verhindern können.
Und sind das jetzt eher vorbeugende Maßnahmen oder Anpassungsmaßnahmen?
Ja, sowohl als auch. Also auf der einen Seite müssen wir natürlich alles versuchen, um das Ziel von Paris, also die Erderwärmung, und deutlich unter 2 Grad zu begrenzen oder möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, einzuhalten. Das heißt, also, wir brauchen wirklich einen grundsätzlichen Wandel weg von den fossilen Energien hin zu den erneuerbaren Energien. Das ist das eine. Das andere, man muss sich natürlich auch anpassen. Also die Natur kennt leider keinen Pardon. Wir haben sozusagen jetzt Vollgas gegeben und jetzt ist der Bremsweg ziemlich lang, ja, weil wir eben schon eine bestimmte Geschwindigkeit in der Klimaänderung haben. Und insofern müssen wir hier auch zu sehen, dass wir uns besser auf Wetterextreme anpassen können. Also beispielsweise, wenn es um Hitze geht, wird es wichtig, dass man beispielsweise in den Städten mehr Wasserflecken hat, mehr Grünflächen, mehr Schatten, Beschattung und solche Geschichten. Ne? Weil das hilft dann schon so ein bisschen, um die extreme Hitze abzufedern. Aber auch wenn es zum Starkregen geht, muss man eben auch zusehen, dass man da weniger Versiegelung hat, dass das Wasser besser ablaufen kann. Vielleicht auch begrünte Dächer, ja, die speichern ja erstmal so ein bisschen den Regen, und so, dass es eine gewisse Zeitverzögerung gibt. Also ja, das sind so Dinge, über die muss man nachdenken. Aber ich finde, am wichtigsten ist natürlich erst einmal, dass man versucht, die Erderwärmung so weit wie möglich zu begrenzen.
So, vorhin habe ich ja von verschiedenen Einflüssen aufs Klima gesprochen. Damit im Zusammenhang stehen natürlich auch viele Wetterphänomene, die wir euch heute mal ein bisschen näher bringen wollen. Da wäre zum Beispiel die Desertifikation.
Der Begriff Desertifikation kommt vom Englischen Desertification. Im Deutschen wird häufig von Wüstenbildung gesprochen, obwohl der Prozess der Desertifikation sehr viel komplexer als das ist.
Was genau bedeutet Desertifikation denn?
Desertifikation kommt hauptsächlich in relativ trockenen Gebieten vor. Wenn in diesen Gebieten die natürlichen Ressourcen wie Wasser, Boden oder Vegetation zu intensiv genutzt werden, dann kommt es dazu, dass diese drastisch zurückgehen. Beispielsweise kann Wasserknappheit auftreten oder die Vielfalt der Vegetation abnehmen und Böden können unfruchtbar werden. Diesen Vorgang nennt man auch Landdegradierung. Circa 40% der Erde besteht aus Trockengebieten und davon sind bereits 70% desertifikationsgefährdet. Das ist nicht nur für die Umwelt problematisch, sondern auch für die Bevölkerung der jeweiligen Trockengebiete, da sie auf unfruchtbarem Boden natürlich keine Landwirtschaft betreiben können und ihnen so die Lebensgrundlage fehlt. Das kann zudem zu einer steigenden Anzahl an Klimaflüchtlingen führen.
Das klingt ja mal gar nicht gut. Gibt es denn etwas, was dagegen getan werden kann?
Um diese Flächen wiederherzustellen, ist es besonders wichtig, die Ressourcen der Böden schonend und sparsam zu verwenden. Außerdem kann Aufforstung, das Pflanzen von Bäumen also, ebenso wie das Vermeiden von Monokulturen helfen. Eine Monokultur auf einem Feld oder Acker bedeutet, dass jedes Jahr die gleiche Pflanze angepflanzt wird. Dies strapaziert den Boden jedoch, da jede Pflanze andere Nährstoffe braucht und aus dem Feld dann immer wieder die gleichen Nährstoffe gezogen werden. Gesünder wäre es, verschiedene Pflanzen auf dem gleichen Feld anzubauen. Außerdem ist ein besseres Weidemanagement wichtig, also wie lange auf welcher Wiese Tiere stehen. Das wurde auch 1992 in Rio de Janeiro auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung besprochen. Somit galt als wichtigster Entschluss dieser Konferenz, dass es in Trockengebieten auf den Erhalt der biologischen Vielfalt geachtet und die Desertifikation bekämpft werden muss.
Das klingt ziemlich besorgniserregend. Doch es geht direkt mit krassen Wetterphänomenen weiter, wenn auch nicht in so unfassbar heißen Gebieten, sondern eher in sehr, sehr kalten. Hier gibt es nämlich zum Beispiel Probleme mit zu viel Wasser. Dahinter verbirgt sich das Wetterphänomen des Eisschmelzens.
Auf der ganzen Welt redet man mittlerweile über den Klimawandel und die durch ihn entstehenden Folgen. Woran man häufig als erstes denkt, sind die schmelzenden Polkappen, also die Eisschichten, die die Pole unseres Planeten bedecken. Es schmelzen sowohl die arktischen als auch die antarktischen Polkappen, doch beide in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Das Packeis in Grönland zum Beispiel schmilzt sehr schnell. Bei einer Studie im Jahr 2012 wurde festgestellt, dass die Eisdecke Grönlands im Jahr um ungefähr 152 Milliarden Tonnen reduziert wird. Das entspricht dem Gewicht von mehr als 15 Millionen Eiffeltürmen. Der höchste gewichtsmäßige Eisverlust in der Antarktis ist in der westlichen Region zu beobachten. Dort verlor das Eis ungefähr 65 Milliarden Tonnen an Gewicht, das entspricht der Hälfte des Gewichts von Grönland. Es sei sogar möglich, dass sich die Oberfläche des Nordpols bis Ende dieses Jahrhunderts um die Hälfte verringert. Im Winter beträgt die Fläche des Eises rund 13 Millionen Quadratkilometer. Halbiert sich das, bleibt eine Fläche von der ungefähren Größe von Australien zurück.
Das sind ziemlich viele, ziemlich erschreckende Zahlen. Aber welche Folgen wird die Eisschmelze denn haben?
Die größten Folgen der Eisschmelze sind zum einen der Anstieg des Meeresspiegels und das eventuelle Erliegen oder Verlangsamen des Golfstroms.
Genau, zu den Themen Golfstrom und Meeresspiegel sind auch unsere letzten beiden Folgen. Wenn ihr also Lust habt, euch nochmal genauer damit zu beschäftigen, schaut doch auch ruhig mal bei unseren letzten Folgen vorbei.
Die nördlicheren Gegenden bekommen also nicht nur Probleme mit Überschwemmungen, sondern auch mit veränderten Temperaturen. Nordeuropa wird sich sehr schnell abkühlen. Durch die massiven klimatisch bedingten Probleme müssen die Menschen aus Nordeuropa in den Süden flüchten. Es gibt allerdings auch Menschen, die darin einen Vorteil sehen. Unter dem ganzen Eis verbürgen sich 40% unserer Erdölvorkommen, an die man dann viel leichter gelangen könnte. Doch dieser Punkt wirkt im Gegensatz zu den anderen recht wenig. Wirklich sichtbare Folgen der Eisschmelze sind in Grönland zu finden. Vor nicht allzu langer Zeit ging ein Bild viral, auf dem Schlittenhunde zu sehen sind, die den Anschein machten, als würden sie auf dem Wasser laufen. Das obere Packeis ist geschmolzen und die Hunde laufen nur durchs Wasser und bewegen sich auf dem tiefer gelegenen Eis. Aber auch ein Eisbär in Sibirien ist zum Symbol für das schmelzende Eis geworden. Der Eisbär streifte tagelang auf der Suche nach Nahrung durch Innenstädte, die so gar nicht zu seinem natürlichen Lebensraum gehören. Aber aufgrund der schmelzenden Polkappen muss er seinen Lebensraum gezwungenermaßen erweitern und in für ihn gefährliche Gebiete vordringen. Abschließend kann man sagen, dass die Eisschmelze aktueller denn je ist. Sie kommt nicht erst in 2000 Jahren und wird auch nicht nur einen kleinen Teil der menschlichen Bevölkerung treffen. Viele Menschen werden davon betroffen sein, einige Folgen sind schon heute spürbar. Ein weiterer Aspekt der Klimaveränderung, der mit tauendem Eis zu tun hat, ist das Tauen der Permafrostböden.
Permafrostböden? Das sind doch Böden, die eigentlich das ganze Jahr über gefroren sein sollten, oder?
Das stimmt. Es gibt sie vor allem in Russland, in Sibirien, aber auch in Nordamerika. Permafrostböden sind tatsächlich ziemlich verbreitet und machen gut ein Fünftel der Landmasse aus. Die Böden sind teilweise auch in einer Tiefe von 1200 Metern noch gefroren. Um genau zu sein, wird von Permafrost gesprochen, wenn der betroffene Boden 2 Jahre in Folge nicht taut. Das heißt, Sommers wie Winters unter 0 Grad Celsius im Boden herrscht.
Und diese Böden tauen also, wenn die Temperatur steigt. Aber ist das wirklich schon alles?
Nein, das Tauen dieser Böden hat weitreichende Konsequenzen, mehr als man vielleicht annehmen würde. Wenn die Permafrostböden schmelzen, werden Milliarden Bodenbakterien aktiv, die die einst eingefrorenen, abgestorbenen Pflanzenreste zersetzen. Bei der Zersetzung von so viel organischem Material entstehen die Treibhausgase Kohlenstoffdioxid und das etwa 25 Mal klimaschädlichere Methan. Zudem gibt es in Permafrost große Vorkommen an Methanhydrat, ein Gemisch aus gefrorenem Wasser und Methan. Das Methan wird durch das Schmelzen sofort frei und gelangt in die Atmosphäre. Allein die Permafrostregionen auf dem ganzen Globus enthalten über 1300 Gigatonnen Kohlenstoff. Zusätzlich zu diesen unvorstellbar hohen Zahlen schreitet das Auftauen viel schneller voran als ursprünglich von der Klimawissenschaft prognostiziert. Das Auftauen der Permafrostböden schreitet seit 2003 doppelt so schnell voran, da besonders das arktische Ökosystem sensibel auf klimatische Veränderungen reagiert. Deswegen redet die Wissenschaft von sogenannten Kipppunkten des Weltklimasystems. Damit sind positive Rückkopplungseffekte gemeint, die die Erderwärmung trotz aller Gegenmaßnahmen irreversibel machen. Im Fall Permafrostböden geht es eben genau darum, dass durch das Auftauen immer mehr Treibhausgase freigesetzt werden, die wiederum die Erderwärmung beschleunigen, was wieder das Tauen der Permafrostböden verstärkt. Weitere Rückkopplungseffekte sind unter anderem zunehmende Brände in der Arktis, ja, richtig, die wohl größten Brände des Planeten. Neueste Satellitenaufnahmen zeigen mehr als 100 Feuer in der sibirischen Tundra, einige mehr als 1000 Quadratkilometer groß. Zum Vergleich, das sind mehr als 140.000 Fußballfelder. Feuer sind an sich in diesen Regionen nichts Besonderes, auch wenn man das gar nicht erwarten würde. Größe und Zeitpunkt haben sich aber deutlich verändert. Die Brände entstehen durch eine kleine Schicht Torf auf den Permafrostböden. Wenn es wärmer und trockener wird, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese selbst beginnen zu brennen. Mit ansteigenden Temperaturen entzündet sich diese Schicht immer häufiger und es bleibt nicht bei oberflächlichen Bränden. Die Feuer verstärken zum einen das Schmelzen der Permafrostböden, produzieren dabei aber noch zusätzlich Unmengen an CO2. Um den Teufelskreis noch auf den Höhepunkt zu bringen, absorbiert der Rauch und Ruß, der sich auf Schnee und Eis absetzt, zusätzlich noch Wärme und bringt das Eis zum Schmelzen.
Okay, das ist jetzt wirklich schlimm. Besonders wenn man bedenkt, dass diese Überschwemmungen noch schlimmer werden, wenn sich das Klima weiterhin so schnell verändert. Ein weiteres Phänomen, welches sich durch den Klimawandel ebenfalls verändern wird, ist El Nino. Was sich hinter diesem Namen versteckt, erzählen wir euch jetzt.
Etwa alle 4 Jahre bringt El Niño eine Flaute in den Fischfang von peruanischen Fischfängern, da sich das Meer an dieser Stelle erwärmt. Dadurch stirbt eine exorbitante Menge des Fischbestandes oder zieht in ein kälteres Meeresgebiet. Außerdem herrscht zu dieser Zeit dort ein sehr hoher Niederschlag und dadurch Überschwemmungen und Orkane, die daraus resultieren. Der Name El Niño kommt von den Peruanern und bedeutet das Christkind.
Und wie entstehen diese Flauten jetzt?
Das ganze Phänomen entsteht durch ein Hochdruckgebiet vor der Westküste Südamerikas und einem Tiefdruckgebiet vor der Ostküste Australiens. Dort zirkulieren die sogenannten Passatwinde, die je nach Druckausgleich unterschiedliche Geschwindigkeiten besitzen. Normalerweise sorgen kalte Meeresströmungen für ein ausgeglicheneres Klima im Meer. Bei dem El Niño-Jahr bricht das Hoch im Westen von Südamerika zusammen, wodurch die Passatwinde mit enormen Geschwindigkeiten gegeneinander strömen, wodurch sich wiederum die Meeresströmungen verändern und der kalte Meeresstrom abgeleitet wird und sich das Meer immer mehr erhitzt, weshalb Meerestiere dort verenden.
Betrifft diese Problematik denn nur Südamerika?
Nein, der El Niño kann sich auch auf die restliche Welt auswirken, was zum Beispiel in Afrika zu Dürren führt, da dort der Passat keine feuchte Luft mehr vom Ozean auf das Land bringt. In Australien und Indonesien kommt es zu Trockenperioden, wodurch auch eine erhöhte Waldbrandgefahr herrscht. Auf Europa hatte der El Niño den Einfluss, dass wir 2009 auf 2010 einen eiskalten Winter hatten. Zu beachten ist hier, dass sich WissenschaftlerInnen darum streiten, ob El Niño im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung etwas zu tun haben könnte. Denn seit 1997 haben KlimaforscherInnen eine Verstärkung des El Niños bemerkt, was sich aber wieder weitestgehend normalisiert hat. WetterforscherInnen vermuten weiterhin, dass durch den Temperaturanstieg der Erde ein El Niño in Zukunft häufiger als nur alle 4 Jahre vorkommen könnte.
Wusstet ihr vorher schon, was El Niño ist? Falls nicht, dann hoffen wir, dass wir es euch ein bisschen näher bringen konnten. Das nächste Wetterphänomen kennt ihr sicherlich schon, und zwar die Tornados und Hurricanes. Aber wisst ihr auch, wie diese entstehen und was sie überhaupt so gefährlich macht?
Ein Hurricane ist ein tropischer Wirbelsturm, der eine Windgeschwindigkeit von über 118 km pro Stunde erreicht. Zudem muss er, um ein richtiger Hurricane zu sein, im Atlantik, in der Karibik, im Nord- oder Südpazifik entstehen. Tropische Wirbelstürme, die im Westpazifik entstehen, werden Taifune genannt.
Okay, aber wie entstehen denn diese Wirbelstürme?
Ein Hurricane entsteht, wenn feuchtwarme Luft über dem Meer aufsteigt und einen Unterdruck entstehen lässt. In dem sich bildenden Kamin strömt immer mehr Luft nach oben und wird durch die Corioliskraft in Rotation versetzt. Um zu verstehen, was die Corioliskraft ist, hier eine kleine Erklärung. Die Corioliskraft ist eine Schein- oder Trägheitskraft, die einen bewegten Körper quer zu seiner Bewegungsrichtung ablenkt, wenn die Bewegung relativ zu einem rotierenden Bezugssystem beschrieben wird.
Und was genau macht Hurricanes jetzt so gefährlich?
Hurricanes sind aus 3 Gründen gefährlich. Zum einen ist das ihre hohe Windgeschwindigkeit, durch die sie sich schnell und unberechenbar fortbewegen können. Zudem können sie durch diese hohe Geschwindigkeit große Flächen verwüsten, wenn nicht sogar gänzlich zerstören. Der 2. Faktor sind die Flutwellen, die sie verursachen können, da diese die meisten Menschenleben fordern und die größten Schäden anrichten. Der 3. Grund, warum Hurricanes so gefährlich sind, ist der Starkregen, der auftreten kann, da dieser in Zusammenhang mit den Flutwellen die Gefahr von Überschwemmungen steigert.
Und jetzt mal noch mehr rekordverdächtige Daten zu einigen der schlimmsten Hurricanes, die es bisher jemals gegeben hat.
Mit einer Rekordgeschwindigkeit von 306 Kilometern pro Stunde wirbelte Hurricane Camille 1969 mehrere US-Staaten auf und legte alle meteorologischen Messgeräte innerhalb kürzester Zeit nach seinem Eintreffen an der Küste lahm. Bis 2005 hielt er einen weiteren Rekord, da er nicht nur die höchste Geschwindigkeit erreicht hatte, sondern auch mit einer Höhe von 7 Metern die bis 2005 größte Sturmflut in der Geschichte der USA verursacht hat. Insgesamt forderte Camille 259 Menschenleben. Ähnlich rasant bewegte sich Hurricane Allen fort. Im Juli und August 1980 fegte er über Puerto Rico, Haiti, Jamaika und das nördliche Mexiko hinweg. Obwohl die finanziellen Schäden mit 1,5 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu Camille eher niedrig ausfielen, gab es sogar mehr Todesfälle. 290 Menschen starben durch den Hurricane und seine Folgen.
Passend zum Eisschmelzen haben wir für euch auch Informationen zur Überschwemmung. Doch was genau wird denn als Überschwemmung definiert?
Wenn ein Ort, der eigentlich auf trockenem Land ist, plötzlich mit Wasser bedeckt ist, reden wir von einer Überschwemmung. Das ist eigentlich ein natürliches Wetterphänomen, das auf der ganzen Welt vorkommen kann. Allerdings am häufigsten und am stärksten in Afrika und Asien.
Und wie entstehen Überschwemmungen?
Dafür gibt es viele verschiedene Ursachen. Zum einen können durch starken und langen Regen oder das Schmelzen von Gletschern die Flüsse über ihre Ufer treten, was zu Hochwasser und leichten Überschwemmungen führt, wie sie zum Beispiel auch in Deutschland bei der Donau und anderen Flüssen vorkommen. Zum anderen sind weitere Ursachen Flutwellen und Stürme, wie Hurricanes und Zyklone. Diese starken tropischen Wirbelstürme bringen starken Regen und Überschwemmungen mit sich, wenn sie auf Land treffen.
Das klingt ja nicht so gut. Aber was genau hat das denn mit dem Klimawandel zu tun?
Wie gesagt, sind Überschwemmungen und Hochwasser eigentlich natürliche Phänomene, die schon immer eine Rolle in der Geschichte der Welt und der Menschheit gespielt haben. Die ersten ägyptischen Kalender haben sich sogar schon am Hochwasser des Nils orientiert. Allerdings haben sich in dem letzten Jahrzehnt viel mehr Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen ereignet. Und da kommt auch der Klimawandel ins Spiel. Denn wegen der globalen Erwärmung schmilzt das Eis in den Polargebieten, wodurch wiederum der Meeresspiegel steigt, was zum Beispiel die Stärke und Häufigkeit eines Sturms beeinflusst und wodurch auch Flutwellen höher werden können. Ein verstärkender Faktor für Überschwemmungen ist, dass es durch die Industrialisierung und dadurch, dass heute fast überall Städte, Fabriken oder anderes ist, es weniger Wald- und Wiesenflächen gibt, die das Regenwasser aufnehmen könnten. Auf jeden Fall ist klar, dass Überschwemmungen sehr großen Schaden anrichten, ganze Städte zerstören und viele Menschen und Tiere töten und obdachlos machen können. Als Beispiel wollen wir euch von einer Katastrophe erzählen, die auch noch gar nicht so lange her ist. Von der Überschwemmung im März 2019 in Mosambik und auch Teilen von Simbabwe und Malawi. Mosambik liegt an der Südostküste Afrikas und ist somit eines der am stärksten vom Klimawandel gefährdeten Länder. Dort stürmte im März erst besonders heftig der Zyklon Idai und am Anfang April noch ein weiterer Zyklon, der Kenneth genannt wurde. Nach der Sturmflut regnete es tagelang und große Teile Mosambiks verwandelten sich in einen riesigen See mit einer Art Insellandschaft. Wo vorher Städte und Felder waren, war nun Wasser und die Hafenstadt Beira wurde fast komplett überschwemmt. Viele Menschen saßen auf Bäumen oder Dächern fest und Hunderttausende wurden obdachlos. Insgesamt sind über 1000 Menschen und viele Tiere ertrunken. Ein weiteres großes Problem ist, dass die Ernte zerstört wurde und es wenig zu essen gibt. Weiterhin sind Durchfallerkrankungen wie Cholera häufiger geworden. Teilweise gab es an manchen Orten auch keinen Strom und kein Netz und dadurch keine Verbindung zur Außenwelt. Wegen der großen Not halfen einige Länder wie Indien mit medizinischen Mitteln, Nahrung, Wasser und Decken. Aus Afrika, Europa und den USA wurde viel Geld zur Verfügung gestellt, denn Mosambik ist zudem auch ein sehr armes Land. Diese Überschwemmung war eine der größten Naturkatastrophen der letzten Jahre. Im Jahr 2000 gab es bereits eine ähnlich große Überschwemmung in Mosambik. Danach wurde einiges verbessert und Dämme gebaut, was diesmal aber leider nicht ausreichte. Außerdem wollen Menschen auch nicht, trotz Aufforderung des Risikos, aus den Gebieten wegziehen, weil es dort sehr gute Ernteerträge gab und es auch einfach ihr Zuhause ist. Auch jetzt ist die Lage in Mosambik immer noch schlecht und es kann über viele Organisationen wie zum Beispiel UNICEF noch gespendet werden. Auch wenn solche Überschwemmungen und Stürme natürliche Katastrophen sind, die dort eben immer wieder vorkommen, wird es vor allem für die besonders betroffenen Gebiete durch den Klimawandel immer bedrohlicher.
Ziemlich krasse Folgen, die einige dieser Wetterphänomene haben können. Und gefährlich sind sie auch, keine Frage. Ist die Gesellschaft denn überhaupt für diese Herausforderung gewappnet, die mit den verstärkten Wetterphänomenen daherkommt?
Nein, ich glaube nicht. Also wir erleben es ja immer wieder. Wenn Hitzewellen kommen, wenn starke Niederschläge fallen, irgendwie gibt es ja dann schon extreme Schäden. Zum Teil kommen Menschen um. Ich glaube, wir unterschätzen einfach noch den Klimawandel und die Auswirkungen auf die Wetterextreme. Und wir müssen hier viel, viel mehr machen, weil das Ende der Fahnenstange ist ja noch längst nicht erreicht.
Jetzt haben wir viel zu verschiedenen globalen Wetterphänomenen erfahren. Aber was wird sich durch den Klimawandel in Deutschland jetzt konkret ändern?
Ja, das ist natürlich sehr divers, je nachdem, wo man lebt. Also Hitzewellen werden weiter zunehmen. Ich glaube, dass die Sachen doch schon gemerkt, in welche Richtung das geht. Starkniederschläge werden auch zunehmen, die dann immer wieder zu Überschwemmungen führen an den Küsten, die Meeresspiegel steigen. Auch das wird immer mehr zu einem Problem werden. Und ja, insgesamt wird es ungemütlicher. Ne? Und darauf muss man irgendwie versuchen, sich einzustellen, weil, wie gesagt, man wird jetzt nicht heute auf morgen die Klimaentwicklung umdrehen können, weil es ein träges System ist. Ne? Und insofern muss man eben zusehen, dass man damit irgendwie zurechtkommt.
Einiges davon scheint ja auch jetzt schon spürbar zu sein. Welche Veränderungen nimmt Mujib Latif denn bereits wahr?
Ja, ich merke es einfach. Ich sage jetzt 65, ne? Ich habe also schon ein paar Jährchen hinter mir und ich merke es einfach an den Temperaturen, dass die so gestiegen sind. Als ich Kind gewesen war in den 50er Jahren, ich bin in Hamburg groß geworden, ich meine, da gab es immer Schnee und Eis und ich habe meinen Schlitten rausgeholt. Wenn auf der Elbe gab es Eisgang und so weiter, aber das heute passiert, das ist eine Sensation. Ja? Oder auch jetzt diese Tage mit Temperaturen über 30 Grad, die gab es so nicht, klar, 25 Grad und so weiter, aber diese extrem heißen Tage, die haben sich doch ziemlich angestiegen und das merke ich halt auch am eigenen Leib, weil ich eben alt genug bin, um das bewirken zu können. Ja?
Im Angesicht all dieser Veränderungen und Probleme ist es umso wichtiger, politische Handlungen zu fordern, wie Fridays for Future es tut. Wie sieht Herr Latif denn Fridays for Future?
Ja, ich finde es super, weil es einfach nochmal ganz genau aufzeigt, dass es eigentlich so gut wie gar keinen Klimaschutz gibt. Ne? Dass zwar viel geredet wird, also ich nenne das immer einen gefühlten Klimaschutz, ne? Aber einen richtigen Klimaschutz gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Zumindest wenn man weltweit betrachtet, wenn der Ausstoß von Treibhausgasen immer weiter steigt, ne? Dann muss ich, ehrlich gesagt, und ich hasse es, immer wieder sagen zu müssen, muss ich einfach sagen, aus naturwissenschaftlicher Sicht gibt es keinen Klimaschutz. Wie sollte es Klimaschutz geben, wenn der Ausstoß von Treibhausgasen weiter steigt? Ne? Und auch bei uns in Deutschland stagnieren ja die CO2-Emissionen auf hohem Niveau. Und in Sonntagsreden wird zwar immer darüber referiert, wie wichtig es ist, das Klima zu schützen, aber dann geht man zur Tagesordnung über. Ne? Und deswegen finde ich es so gut, dass das Fridays for Future endlich mal den Finger in die Wunde legt. Und ich hoffe, dass es auch nicht aufhört, sondern so lange Bestand hat, bis sie politisiert und handelt.
Aber ebenso wichtig wie das Fordern von Handlungen ist es, seinen Optimismus zu behalten und positive Ideen zu entwickeln. Was ist Mujib Latifs Vision der Zukunft?
Naja, also es wird immer über Verzicht gesprochen. Ich glaube, wir können nur gewinnen. Also man muss sich einfach mal vorstellen, wie eine Stadt zum Beispiel aussehen könnte, wenn es keinen Autoverkehr in ihr gäbe. Ne? Dann hätte man also viel mehr Grünflächen, man hätte viel mehr Räume für menschliche Begegnung, man hätte saubere Luft, man hätte weniger Lärmbelastung, ja. Man könnte durch den öffentlichen Nahverkehr auch wunderbar umherkommen. Also wäre alles überhaupt kein Problem. Das heißt also, meine Vision ist wirklich eine Vision von viel mehr Lebensqualität. Ne? Und insofern wird man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Auf der einen Seite würde man das Klima schützen, auf der anderen Seite würde man einfach viel besser leben.
Und was ist das Wichtigste, was er durch seinen Job als Klimaforscher gelernt hat?
Ja, also was ich weiß, als jemand, der in der Wissenschaft tätig ist, wie komplex so ein System ist. Ne? Das System ist beliebig komplex. Und ich weiß eben auch, das kann man nicht in allen Details verstehen. Ja, und deswegen ist es ein bisschen so, als wenn wir mit Höchstgeschwindigkeit durch den Nebel fahren und nicht wissen, ob da irgendwo eine Wand ist. Ja. Und in so einer Situation sollte man noch den Fuß vom Gas nehmen und so langsam wie möglich fahren. Ja. Und das bringt uns dann zum Vorsorgeprinzip. Ne. Wenn ich also nicht hundertprozentig genau weiß, was passiert, dann sollte man es dann nicht unbedingt herausfinden wollen.
Am Ende möchte Mujib Latif der Fridays for Future Bewegung auch noch etwas mit auf den Weg geben.
Man muss einen langen Atem haben, um was zu erreichen. Ne? Also ich mache die Dinge selbst schon seit über 30 Jahren, habe bisher nicht fürchterlich viel erreicht, außer dass das Thema irgendwie doch bei vielen Menschen zumindest in der Wahrnehmung angekommen ist. Aber man erreicht es von heute auf morgen, sondern man muss sich schon lange für eine bestimmte Sache einsetzen. Aber irgendwann klappt es dann auch. Ne? Wir haben so mal Atomausstieg gesehen, waren wir Anti-Atom-Bewegung und am Ende ist der Atomausstieg dann auch passiert. Natürlich musste leider erst Fukushima passieren, der schreckliche Atomunfall in Japan. Ich hoffe, dass es jetzt beim Klima vielleicht anders geht, ohne dass wir irgendwelche Kipppunkte schon überschreiten. Aber Dinge passieren nicht, wenn die Menschen sich nicht einmischen, wenn der Druck nicht von unten kommt.
Wir hoffen, euch das Thema Wetterphänomene etwas näher gebracht zu haben und euch einen interessanten Einblick in Herrn Latifs Gedanken gewährt zu haben. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback in der verlinkten Zufriedenheitsumfrage. Jetzt hören wir noch einen Slam, diese Woche von Liv, und dann bis zur nächsten Folge.
Ich habe mir neulich vorgestellt, wie es wäre, wenn die heutige Welt mit der von Mary Poppins verschmelzen würde, und irgendwie finde ich die Vorstellung schön. Was haben Sie gesagt? Kirschbaumweg Nummer 17, würde Bert uns fragen, und dann würden wir ihm folgen, nur ein Stück die Straße herunter. Hallo, junger Matrose, wohin des Wegs? Würde Admiral Boom von seinem Dach herunterrufen, und Bert würde sagen, dass er uns zu Nummer 17 bringt. Und Admiral Boom würde ihn warnen, dass sich da ein Unwetter zusammenbraut, aber wir würden ja trotzdem gerne dorthin wollen, und dann würde Admiral Boom uns Mast und Schotbruch wünschen, und kurz danach wären wir dann endlich bei der Nummer 17 und würden einen Blick hineinwerfen. »Mary, Mary, gehst du mit uns zur Klimademo? Oh, bitte, Mary, bitte!« würden Jane und Michael Banks rufen. »Natürlich«, würde Mary Poppins sagen, »aber wer zur Demo will, der braucht auch Schilder.« Und dann würde Mary Poppins Pappe und Farbe aus ihrer Tasche zaubern. »Nein, wir wollen keine Schilder malen. Malen bringt keinen Spaß. Man bekommt nie die richtige Farbe gemischt«, würde Michael dann rufen. Aber Mary würde sagen, dass das Unsinn ist. Und aus ihrer Farbtupe würde immer genau die Farbe kommen, die sie gerade braucht. Und während sie ihr Schild malt, würde sie singen: »Nur ein Pinselstrich mit Farbe und das Schild wird bunt. Das Schild wird bunt, das Schild wird bunt. Nur ein Pinselstrich mit Farbe und das Schild wird bunt. Halt es auf der Demo hoch.« Und auf ihrem Schild würde »Kindermädchen for Future« stehen und Jane und Michael würden staunen. Und dann würde Mary vorschlagen, dass die beiden ihr Schild ja auf einen Drachen malen könnten. Und dann würde sie Stoff und Holz aus ihrer Tasche ziehen und mit den beiden einen Drachen basteln, auf dem »Die Erde wird heiß als Drachenfeuer« stehen würde. Und wenn Jane und Michael mit Mary auf dem Treppengeländer ins Wohnzimmer geglitten kommen würden, würde dort Mr. Banks sitzen und sie fragen, wo sie hinwollen. »Mary Poppins geht mit uns zur Klimademonstration, Vati«, würde Jane dann sagen. »Klimademonstration? So ein Unsinn, das verbiete ich euch«, würde Mr. Banks sie anfahren. »Es muss ein Kraftwerk, geordnet und präzis sein. Es muss ein Wald nicht minder funktionieren. Denn von Strom und Tradition lebt die Nation, also machen wir den Forst jetzt platt.« »Ach bitte, Vati, bitte lass uns gehen«, würden Jane und Michael betteln, aber Mr. Banks würde sagen, dass das gar nicht in Frage kommt und dass er nicht weiß, wer den Kindern diesen Schabernack in den Kopf gesetzt hat, aber dass sie nicht den Schultag verpassen würden, um an irgendeinem Schüleraufstand teilzunehmen, und dann würde er Mary böse angucken und sagen, dass er wahrlich mehr von ihr erwartet hätte. Aber Mary würde ihn dann doch davon überzeugt bekommen, dass die Kinder gehen dürfen, obwohl Mr. Banks anfangs widersprechen und mit Wirtschaftswachstum argumentieren würde. Aber Mary würde die Diskussion gewinnen und sie würde mit den Kindern gehen. Und dann würde es einen Cut geben und in der nächsten Szene würden sie vor dem Park stehen, wo Bert selbstgemalte Demonstrationsschilder verkaufen würde. Und die Kinder würden ihn fragen, ob er nicht neulich noch Kaminkehrer war, und Bert würde sagen, dass das doch nichts für ihn war, weil diese Schornsteine alle viel zu viel Dreck in die Umwelt schleudern und dass er damit nichts zu tun haben will. Chim chimini, chim chimini, chim chim chiri, das ist des Klimawandels Glücksmelodie. Chim chimini, chim chimini, es ist bekannt, der Dreck ist entstanden, wenn man Kohle verbrannt. Also hab ich den Job aus meinem Leben verbannt, also hab ich den Job aus meinem Leben verbannt, würde Bert dann singen. Und dann würde man sehen, wie sich der Demonstrationszug durch die Straßen Londons schlängelt. Man würde Schilder sehen und Janes und Michaels Drachen, der hoch über all dem schwebt. Und man würde kurze Sequenzen aus verschiedenen Reden hören und Demonstrationssprüche. Und selbst die alte Vogelfrau würde dastehen und ihr Vogelfutter verkaufen, weil die Stadt den vielen Vögeln nicht genug Grünflächen bietet, damit alle etwas zu fressen finden können. Und Jane und Michael würden anhalten, um ihr für 2 Pennies Futter abzukaufen, und dann würden sie plötzlich eine bekannte Stimme aus dem Lautsprecher hören und sich umdrehen und sehen, dass Mary Poppins dasteht und spricht, und sie würde sagen, selbst ich weiß nicht mehr, was ich zum Klimawandel noch sagen soll. In einer solchen Situation gibt es nur ein einziges Wort, das man sagen kann. Supercalifragilisticexpialidocious, Klimawandel gibt es echt und nicht nur theoretisch. Eisbären sterben, Wasser steigt, das weißt du ganz genau, also tu was für den Klimaschutz, sonst schwimmst du bald auch.